Vor genau 4 Jahren haben sich unser Leben und das Land grundlegend verändert. Und das System Corona hat sich fest etabliert. Angst, Hysterie, Spaltung und Entfremdung bestimmen dieses neue Normal. Die Gesellschaft ist schwer angeschlagen. Viele sind depressiv und aggressiv. Und der Strom der schlechten Nachrichten, dieser Angstmache, er reißt nie ab, als ob es so sein sollte. Auf der anderen Seite durchschauen jetzt Millionen, wie Propaganda funktioniert und wie ihre Meinung manipuliert wird. Und sie wehren sich, jeder auf seine Weise. Dazu passt der neue Film von Kai Stut. Hope heißt er, Hoffnung. Und dazu passt auch Professor Christian Schubert. Er ist im Film und jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Kai Stut und Professor Dr. Dr. Christian Schubert. Schön, dass ihr da seid. Ich stelle euch kurz vor. Christian, du bist Mediziner, klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe mit ärztlich-psychotherapeutischer Ausbildung. Du hast in Innsbruck Medizin und Psychologie studiert und dort ab 1995 das Labor für Psychoneuroimmunologie an der Uniklinik für medizinische Psychologie aufgebaut. Außerdem bist du Buchautor. Dein letztes heißt Geometrie der Seele, wie unbewusste Muster das Drehbuch unseres Lebens bestimmen. Und du hast auch in Kais Film Hope mitgemacht. So, jetzt zu dir, Kai. Du bist Fotograf, Filmemacher und Creative Director. Du hast als Fotograf Personalities wie Lady Gaga, Prinz Charles, Bastian Schweinsteiger oder Jan Ullrich abgelichtet. Du warst Chef einer Kreativagentur und Herausgeber eines Sportmagazins und hast mit dem Magazin den Red Dot Award gewonnen, genau wie Art Directors Club. Und außerdem wurdest du 2008 als erst dritter deutscher Fotograf in die renommierte Fotoagentur Contour by Getty Images aufgenommen. Seit 2020 machst du auch Filme, zum Beispiel Professor Sucharit Bhakti, die Doku und Können 100 Ärzte lügen? Dein neues Projekt heißt Hope, also Hoffnung, soll auch so ein bisschen unser Thema heute sein. Und Kai, was wird Hope für ein Film?
Ja, also die Hoffnung ist am Anfang vielleicht ein bisschen irreführend, weil wir werden erstmal wirklich ins Eingemachte gehen, weil der Film ist ja ein Anschlussfilm an Können 100 Ärzte lügen. Und es geht erstmal darum, wie hängt dieser medizinische Corona-Krise mit dem Krieg und mit KI und mit dem psychologischen Terror eigentlich zusammen. Und zum Schluss gehen wir eigentlich dann zu einer Erkenntnis, dass wir eigentlich alle Teil dieses Systems sind und es eigentlich jeden Tag ändern könnten, wenn wir uns eigentlich mal endlich einig werden. Und deswegen Hope, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Christian, seit 4 Jahren werden die Menschen in Angst und Hysterie gebracht und auch gehalten. Der Strom der schlechten Nachrichten reißt ja niemals ab. Man hat den Eindruck, es wird jeden Tag brutaler. Corona, Klima, Krieg und alles eskaliert so ein bisschen. Wie empfindest du die Gesellschaft im Jahre 2024?
Also mir ist ich habe diese letzten 3 bis 4 Jahre, so schrecklich sie waren, wirklich als einen unglaublichen Wachrüttler erlebt, für mich selber und von vielen unserer Community, sage ich jetzt mal, ging es ja ähnlich. Wir haben plötzlich was gesehen, was davor nicht so leicht sichtbar war. Ich vergleiche das so gerne mit so einer ruhigen See, ja, wo so alles irgendwie so dahin schwimmt und alles vielleicht gewisse Dinge gar nicht erkennen kann, und plötzlich kommt der Sturm und plötzlich kommt etwas, was das Ganze aufwiegelt, und es werden plötzlich Sachen sichtbar. Du hast sie davor schon irgendwie geahnt, aber in dieser Brutalität, in dieser Klarheit, wie in den letzten 3, 4 Jahren deutlich wurde, wie katastrophal das Gesundheitssystem ist, wie erschreckend propagandistisch Medien sind, also Mainstream-Medien sind, wie totalitär Staatsstrukturen in einer sogenannten Demokratie sich verhalten. Das sind alles Dinge, wo ich sage, unglaublich. Ja, da bin ich 62 geworden und habe mit Sicherheit viele, viele Jahre. Ich war immer kritisch in der Medizin. Ich habe das alles irgendwie schon geahnt. Aber in dieser Form, in dieser unglaublichen Klarheit, war es mir bis jetzt unmöglich, das zu sehen. Und deswegen, da bin ich irrsinnig dankbar dafür, weil es mich persönlich, menschlich nochmal richtig weitergebracht hat. Und jetzt habe ich die Frage vergessen.
Das macht gar nichts. Das ist nämlich auch sehr spannend, weil der Arzt Raik Garve sagt in deinem Film Hope, Kai, es wird alles sichtbar und dadurch entsteht der Eindruck, es wird immer schlimmer. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist bereits der Heilungsprozess durch Bewusstwerdung. Stimmt ihr dazu?
Voll. Also ich glaube ganz einfach, dass wir das vielleicht beschreiben können wie ein Nadelöhr, durch das man nicht schlüpfen kann, indem man darüber nachdenkt, wie man da vielleicht durchkommen könnte, sondern indem das Gefühl einfach wieder animiert wird, die Intuition, und man einfach durchgleitet, ohne einfach darüber nachzudenken, wie man da durchkommt. Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, diese Krisen zu bewältigen, indem wir einfach uns wieder auf unsere Gefühlsebenen zurückbesinnen, nämlich das echte Menschsein. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir ja auch bei all diesen Dingen spüren. Es ist eine Entmenschlichung von allem, Entmenschlichung von Medizin. Das hat Professor Dr. Dr. Schubert dann einfach auch so immer gesagt.
Nenn mich Christian. Nein.
Ja, weiß ich.
Dr. Christian.
Genau.
In den Napf treten. Nein. Und das hat Christian halt auch immer ganz klar gesagt und viele andere ähnlich formuliert, aber am klarsten Maschinenmedizin. Und genauso ist es eigentlich auch mit vielen anderen Dingen, die wir so miterleben. Wenn wir einfach die Kriegspropaganda hören, dann hören wir nur einen sauberen Krieg, also einen gerechten Krieg, der von der einen Seite gerecht geführt wird. Und wir sehen einen Bundeskanzler, der mit einer großen Handgranate dort steht und in die Kamera lächelt. Und dabei ist es ein schmutziger Krieg von beiden Seiten, denn auf beiden Seiten entsteht ein unglaublicher Schmerz, auf beiden Seiten entsteht eine unglaubliche Brutalität und auf beiden Seiten entsteht ein unglaubliches Leid und eine unglaubliche Zerstörung und eine unglaubliche Umweltverschmutzung, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Hier reden wir darüber, wie wir die Umwelt schützen können und dort wird sie eskaliert, indem man wirklich Panzer zerstört, wo dann einfach mal 5000 Liter Diesel in die Erde fließen und dazu einfach mit Uran gehärteter Munition die Verstrahlung einfach auch noch dazu vorangetrieben wird. Und das in einem der Länder, die wirklich wichtig sind für die Ernährung einer Menschheit. Und das ist eigentlich so das, wo wir, ich glaube, und das ist auch so ein bisschen die Essenz dieses Films, wo wir einfach mal auf dieser psychologischen Ebene einfach gucken wollten, ja, was sagen Künstler, was sagen Psychiater, was sagen Philosophen, was sagen ja einfach Menschen, die einfach spirituell unterwegs sind. Wie fühlen Sie diese ganze Sache und wie sehen Sie diese ganze Sache, die um uns herum passiert, die man so gar nicht in Worte oftmals fassen kann?
Ich kann mir auch vorstellen, dass man im Spirituellen möglicherweise oder also im Herzen, im Bauch, wie man es immer nennen möchte, nicht so empfänglich für Propaganda ist, weil man viel mehr merkt, was ist eigentlich wahr und was nicht. Und Christian, du hast mal von einer Pseudorealität gesprochen. Meinst du das auch so ein bisschen, was der Kai gerade gesagt hat, dass uns Sachen suggeriert werden, die in Wirklichkeit im Grunde das Gegenteil sind?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt das ja, in gewisser Hinsicht richtig. Pseudorealität, ich beziehe mich da auf den Joseph Pieper. Das war ein Theologe, Soziologe, der in den End-30ern, also als das Nazi-Regime begann, noch glühender Verehrer war, der Idee des Dritten Reiches, dann aber so langsam, aber sicher so den Eindruck bekam, irgendwas stimmt da nicht. Also da ist irgendwas... ja, vielleicht hat er Krankheit gespürt. Er hat Irrationalität und Ideologie gespürt und hat sich Gedanken darüber gemacht, was da los ist und hat das Konzept der Pseudorealität entwickelt. Und das ist ja kann man so auf der netten Schiene abhandeln, indem wir an die Pippi denken, Pippi Langstrumpf, die sich die Welt macht, wie sie ihr gefällt. Ja, und das ist was Nettes und Positives und das würde ich jetzt auch mal als relativ gesund sehen. Als gesund würde ich aber auch sehen, wenn jemand verliebt ist, also in einer starken Irrationalität sich befindet. Psychiatrisch könnte man von Psychose reden, wenn einer in Liebe ist und verliebt ist. Und daran kann man aber wunderschön im Gesunden das Konzept der Pseudorealität abarbeiten. Ich sage immer, wenn jemand verliebt ist und es kommt ein Freund von dem, ja, und sagt, du pass mal auf, ich habe Zahlen und Fakten, erinnert euch bitte jetzt an Corona, ich habe Zahlen und Fakten hier, die ganz deutlich zeigen, dass diese Frauen, die du da verliebt bist, da wäre ich echt vorsichtig, ja. Die cheatet, die will an dein Geld, Golddigger und ich weiß nicht was alles. Bitte lass die Finger davon. Dann wird der Verliebte in seiner irrationalen Pseudorealität, in der er sich befindet, beginnen, paralogisch zu werden. Also er wird nicht die Logik benutzen, die jemand aus der normalen Realität verwendet, sondern er wird paralogisch versuchen zu rechtfertigen, warum er trotzdem verliebt ist und warum das auch richtig ist und warum diese Frau die beste und tollste Frau ist, die man sich vorstellen kann. Also er versucht zu vermeiden, dass zu viel Schmerzen entstehen. Und wenn dann der Freund drei, viermal kommt mit der gleichen Geschichte, dann wird er irgendwann mal paramoralisch. Das heißt, er wird beginnen, dem zu sagen, du pass mal auf, wenn du noch einmal kommst, dann hole ich die Polizei. Weil ich lasse mir das von dir nicht bieten und ich bin total enttäuscht von dir, du bist ein Schwein und überhaupt gehörst du ins Gefängnis. Und die Pseudorealisten haben eine Paralogik und haben eine Paramoral.
Aber die sind nicht verliebt. Was ist es denn bei denen?
So, und jetzt geht's los, richtig. Und das ist ja das, was wir super, und ich habe mir immer viel Gedanken gemacht in den letzten 3 bis 4 Jahren über zwei Dinge. Zum einen, was könnte der Grund dafür sein, dass alle mitmachen? Also gibt es wirklich so ein Panel, so ein Böses, das über allem hängt und uns wie Marionetten herumdirigiert in der Corona-Zeit? Oder aber ist das was anderes, warum das so globalisiert ist, warum die meisten Mediziner mitmachen, warum die meisten Medienleute mitmachen, warum das alle irgendwie erfasst hat? Das war für mich eine große Frage. Und die zweite große Frage war, was passiert, was ist denn da eigentlich los, wenn ich jemand mit Zahlen und Fakten komme und der oder die unempathisch, fast bösartig reagiert und mich sozusagen von sich weist. Und das Konzept der Pseudorealität, das fand ich super spannend, weil es hat mir das erste Mal eine gewisse Erleichterung auch ergeben, weil ich mir das Gefühl hatte, okay, das ist super einsichtig, das ist das, was ich mit meinen Patienten immer wieder erlebe. Das sind ja neurotische Patienten, die auch versuchen, möglichst wenig Schmerzen zu haben und sich damit in eine Pseudorealität begeben. Denken wir an den Narzissten. Die Narzissten umgeben sich mit Menschen, die sie bewundern.
Ja, aber sind
Also
wir dann in einer neurotischen Gesellschaft?
wir sind, ich würde jetzt mal sagen, wir sind auf jeden Fall in einer ideologisierten Gesellschaft, weil das wäre für mich der zweite Punkt gewesen, der mir so wichtig war, nämlich die Frage, warum machen alle mit? Was ist der gemeinsame Nenner? Warum sind die alle irgendwie so überzeugt von dem, was sie tun? Und da denke ich, war dieser Materialismus für mich das Thema. Ich habe das ja mit Kai in dem Interview auch verdeutlicht. Der reduktive Materialismus, der eine Ideologie ist, das ist nicht etwas, was einfach mal so angelesen wird, sondern es ist zutiefst in unserer westlichen Kultur verankert, dass wir den Menschen nicht als Gesamt sehen, als ganzheitlich sehen, sondern er ist im Endeffekt ein Stoff. Materialismus ist ein Menschenbild, nach dem wir alle miteinander ticken. Und die psychologische Komponente des Ganzen ist, wir wollen Geld, wir wollen Waren, wir behandeln Menschen wie Objekte, wir verkaufen unsere Oma für den kleinsten Vorteil, den wir haben. Und das sind alles Aspekte, wo ich mir denke, wir müssen uns endlich mal im Klaren werden, in welcher Kultur leben wir eigentlich, mit welchem Menschenbild sind wir eigentlich unterwegs. Und da hatte ich den Eindruck, dass die Menschen in den letzten 3 bis 4 Jahren so ein bisschen mehr auf unserer Seite waren. Das war mehr Normo-Realität, also eher weniger ängstlich. Ich habe uns nie wirklich ängstlich oder irgendwie überemotionalisiert erlebt, also auch nicht überaggressiv. Wir sind auf die Straße gegangen und haben fürs Menschliche protestiert. Während die anderen für meine Begriffe wütend waren, verängstigt, aggressiv, uns als Schwurbler denunziert haben und uns abgewertet haben. Also von der Seite kam unglaublich viel Irrationalität. Und deswegen würde ich schon vermuten, dass dort die Pseudorealität ist, einer Ideologie, die den Menschen nicht ganzheitlich sieht. Weil ich meine, auch Kai, dein gesamtes filmisches Schaffen dreht sich massiv um Ganzheitlichkeit, massiv um höhergeistige Prozesse. Auch Hope ist ein Thema, wo es um den Versuch geht, den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen.
Ja, das ist ja etwas, was mich im Grunde die ganze Zeit umgetrieben hat und was ich mich die ganze Zeit frage. Eine Mehrheit lässt sich von pa Angst und Panik anstecken und eine Minderheit nicht. Und wieso erwischt es die einen und die anderen erwischt es nicht? Also für mich eine der ganz großen Fragen der letzten Jahre. Und habt ihr eine Antwort parat, Kai?
Ja, also Für mich war das eigentlich immer in meinem Leben sozusagen ein Begleiter, dass die Intuition mir oftmals das Leben gerettet hat und vor allen Dingen natürlich in der Kindheit, in dem Übergang vom intuitiven Kindsein zum Rationalen. Wir sind ja eine sehr, sehr rationale Gesellschaft und als ich 3,5 Jahre alt war, hatte ich halt eine schwere Krankheit, also Willemstumor. Das ist sozusagen eine Krebsart, die normalerweise tödlich ist bei Kindern im Mutterleib bis 1,5 Jahre. Und bei mir hatte das schon gestreut. Also ich hatte schon Metastasen eigentlich im ganzen Körper. Und dazu kam natürlich 1967, dass man mit Bomben auf Spatzen geschossen hat. Das heißt also, die Behandlung Chemo war natürlich noch eine ganz andere Nummer und auch die Bestrahlung, als das natürlich heute der Fall ist. Man hat das eigentlich wirklich ganz extrem eingesetzt und man konnte diese Schmerzen, diese unglaublichen Schmerzen und einfach auch diese unglaublich schwere Zeit natürlich nur überleben, indem man im intuitiven Bewusstsein einfach lebte. Das heißt also, man könnte das vielleicht auch als Fantasiewelt, also man flüchtete sich sozusagen in eine Parallelwelt, die auch mein Empfinden, auch wenn ich jetzt zurückgucke, nicht das als dramatische Zeit beschreiben. Also ich würde das nicht als dramatische Zeit beschreiben. Ich war ein glückliches Kind. Ich habe eine Kindheit mit vielen Farben und mit glücklichen Momenten erlebt. Nicht im Rationalen, also nicht hier, aber sozusagen im intuitiven Bewusstsein. Und das hat mir einfach auch das Leben gerettet und wahrscheinlich auch eine Medikation überleben lassen und eine Krankheit überleben lassen, die wir mit dem rationalen Verstand einfach als tödlich bezeichnen würden. Für mich im Urvertrauen war das so, dass ich nie aus dem Rhythmus des Urvertrauens kam. Ich wusste, für mich gab es nie eine Lebensbedrohung, obwohl meine Mutter Todesängste hatte, die Ärzte natürlich Hoffnungslosigkeit, was man auch nonverbal verstanden hat. Und wenn ich mir heute einfach das also in der Retroperspektive alles versuche zu erklären, dann ist es ja etwas, was ich nicht beschreiben kann, weil man muss es erlebt haben. Das heißt also, dieses Intuitive ist etwas, was man nur in der Gefühlswelt fühlen kann, aber mit dem Kopf nicht begreifen kann. Und als ich 2020 dann auf den großen Demos war, habe ich einfach gespürt, dass da viele Menschen waren, die einfach Restintuition hatten. Die waren keine besseren Menschen, sie waren vielleicht nicht intelligenter, sie waren alles. Also es war sozusagen der Durchschnitt der Gesellschaft. Vor allen Dingen aber der Durchschnitt der Gesellschaft, der mehr Urvertrauen hatte, der einfach sozusagen im Einklang der Natur oder durch bestimmte Erfahrungen einfach Vertrauen zu sich selber, zu seinem Körper und zu seinem Hier und Jetzt ist. Und ich glaube einfach immer, wir haben auf der einen Seite den intuitiven, spirituellen Körper und wir haben auf der anderen Seite natürlich den physischen Körper. Und der physische Körper ist ein Werkzeug. Und das habe ich auch zum Tod von Gunnar Kaiser gesagt. Wir gehen in diesen Körper rein und haben dann die Möglichkeit, mit diesem Körper, mit diesem Werkzeug Dinge, Erfahrungen zu machen als spirituelle Energie. Und dann gehen wir irgendwann aus diesem Körper wieder raus. Wir sind eigentlich immer dieselbe Form. Der Körper ist nichts weiter außer ein Übergang, und eine Möglichkeit, sich als spiritueller Körper weiterzuentwickeln. So, und ich glaube, das ist für mich die Erklärung, warum es da diese Unterschiede gab.
Ja, ich habe es ja damals auch, Anfang März 2020, irgendwie habe ich gedacht, irgendwas stinkt hier. Ich hatte keinen blassen Schimmer, was stinkt, ja. Aber, und das war natürlich eine intuitive Geschichte. Würdest du auch sagen, Christian, dass Intuition den Unterschied macht? Oder dass man sich selber mit sich mit allem im Reinen ist, was man so hat? Oder wie würdest du das sagen?
Also ich finde das super, was Kai gerade gesagt hat. Das ist ein sehr schöner, ein ganz einfacher Zugang zu dieser zur Antwort. Intuition. Ich werde gleich noch mal ein bisschen was sagen. Wir machen sich auch hier Gedanken. Wer sind wir denn? Ja? Über uns machen ja die Analytiker bereits Studien über unsere Psychopathologie. Wie konnten wir in diesen letzten 3 bis 4 Jahren so sein, wie wir sind? Also wer ist der Schwurbler? Ja? Und es ist so interessant, wie man offensichtlich aus verschiedenen Pseudorealitäten aufeinander schaut. Ja? Aber die Intuition, mich hätte interessiert, ich glaube ja nicht daran, dass das der kleine Kai mit 3,5 Jahren entwickelt, das Konzept der Intuition, um aus diesem Wahnsinn, den er da erlebt, irgendwie lebend rauszukommen.
Hat man die nicht von Natur aus, die
Intuition? Nee, eben jetzt. Ich habe mir gerade gedacht, irgendwie muss das ja, nee, ich denke an die Eltern. Also ich denke, da muss ja irgendwas passiert sein, dass dir da etwas sozusagen übergeben wurde, auch im Drama, in dieser Todesangst der Mutter. Ich habe mich gerade gefragt, was hat der Vater da eigentlich gemacht? Den hast du jetzt ausgelassen. Du hast jetzt gesagt, die Mutter war todesängstlich und ich hatte die Fantasie irgendwie, Mensch, die sind jeden Tag froh, an dem du lebst. Und dieses unglaubliche Glück, das da jeden Tag stattfindet, ja, das Kind ist noch da und das ist, die genießen jeden Tag mit ihrem kleinen 3,5-jährigen oder 3,5-jährigen Kai. Und da denke ich mir, das ist so viel Kraft, da ist so viel Liebe, da ist so viel Hoffnung, da ist so viel auch da, dass ich mir gut vorstellen könnte das sein, was du jetzt im übertragenen Sinn nochmal rekonstruierst als Intuition. Ja? Weil wir erinnern uns ja nicht, was wir mit 3,5 Jahren letzten Endes waren und wer wir waren. Das ist ja, geht zu weit zurück. Aber über die Eltern könnte ich mir gut vorstellen, dass du da auch nochmal näher rankommst an das, was da wirklich passiert ist. Und was nicht heißt, dass das, was du gesagt hast, finde ich eben super interessant und spannend, aber ich würde noch was Erweitertes annehmen, die Eltern zum Beispiel oder irgend so eine Art von Kultur in der Familie oder nur eine grundsätzliche, du machst ja auch nicht umsonst den Film Hope, also auch das zeigt ja auf dich und es zeigt ja auf deine Biografie und es zeigt ja auf dein, woher du eigentlich herkommst. Und deswegen kam mir so der Gedanke, ob da nicht man mehr über die Eltern wissen müsste, um vielleicht da noch mehr zu wissen, wie dieser kleine Kai damals unterwegs war.
Wir machen hier ein bisschen Therapie, ihr merkt das, ne?
Ja, ich merke ich auch gerade. Da wollte ich es eigentlich gar nicht hinbringen.
Ja, aber das ist ja. Das
war ja auch. Brauche auch gar kein Mitleid, weil, wie ich das ja schon gesagt habe, für mich gab es nie, und zwar jede Millisekunde, an die ich mich erinnern konnte. Ich konnte mich auch daran erinnern, als ich aufgewacht bin nach dieser schweren Operation und natürlich diesen Schmerz gespürt habe. Aber für mich gab es nie Hoffnungslosigkeit. Und ich glaube, das ist die Uressenz unseres Menschseins. Alles andere ist sozusagen das abstrakte Menschsein, also sozusagen, was sich entwickelt hat. Wir sind eigentlich immer im Urvertrauen und wir brauchen eigentlich nie Angst zu haben vor irgendetwas. Natürlich muss der Körper geschützt werden, weil dieser Körper bietet ja eine Aufgabe, eine Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. Sonst würden ja die Leute sagen, dann kannst du dich ja auch von Zug schmeißen. Nein, dieser Körper ist etwas ganz Wichtiges, ist etwas Schützenswertes. Aber Angst zu haben, also irrationale Angst, ist ja völliger Quatsch. Das heißt, wir sind ja sozusagen geboren, im Urvertrauen zu sein, dass wenn wir diese Form wieder verlassen, was ja jedem Menschen irgendwann widerfährt, dann sind wir dieselbe Form. Wir verlassen nur sozusagen ein Werkzeug und nicht uns selbst. Und das große Problem ist ja, dass die meisten Menschen denken, dass sie sich selbst verlieren nach dem Tod. Wir sind aber dieselbe Form.
Da ja, das ist natürlich in dieser materialistischen Welt, ist diese Art der Spiritualität eher selten. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen haben Angst oder hatten Angst, auch in der Corona-Zeit, haben jetzt wieder Angst oder immer, besser gesagt, sie haben die Angst auch irgendwie nicht verloren, im Gegensatz zur Hoffnung. Die haben die verloren. Und wir wollen jetzt auch mal ein bisschen Hoffnung machen. Christian, wie kriegen denn Leute, die, ich glaube, wenn man die Hoffnung verliert, das ist schon nah an der Depression, ja, wie kriegt man diese Leute denn wieder in Hoffnung? Geht das?
Ja, also ich würde gerne da auf das, was der Rai Grave gesagt hat, das fand ich recht interessant, dass diese letzten 3 Jahre, die ich ja so auch als Sturm da bezeichnet habe, die Möglichkeit gegeben haben, eines Bewusstwerdungsprozesses und damit eines Heilungsprozesses, offensichtlich Beginn einer Heilung einer Gesellschaft oder einer falschen Kultur. Und das ist ja letzten Endes, was wir als Psychotherapeuten ja auch machen mit unseren Klienten oder Patienten. Das heißt, wir versuchen, die Dinge, die nicht ausgedrückt werden, die in einem gefangen sind, Traumatisierungen, angstmachende Erlebnisse, die Menschen mitgemacht haben, lieblose Beziehungen früher Natur, dass die letzten Endes bearbeitet werden und kommuniziert werden in einer vertrauensvollen Umgebung, wo man das Gefühl hat, jetzt kann man endlich mal rauskommen, man kann auftauchen, man kann die Dinge auch besprechen, man kann reden darüber. Und das ist sozusagen dieser Bewusstwerdungsprozess. Und als ich vorhin von dem reduktiven Materialismus gesprochen habe, meinte ich, dass das ja ein Menschenbild ist, das von Beginn an das, was ich jetzt gerade gesagt habe, gar nicht zulässt. Also das heißt, dieses geistig-seelische, das eigentlich normal in Verbindung ist mit dem Körperlichen, wo wir Materielles und Immaterielles in einem haben, ganzheitlich, das wird ja programmatisch getrennt in unserem westlichen, vor allem westlichen Menschenbild, Aufklärung. Ich denke jetzt da hunderte Jahre zurück, Descartes, Kirche, wo Dualismus letzten Endes entwickelt wurde als Konzept und wo die Naturwissenschaft unglaublich Erfolge feierte, aber letzten Endes den Menschen verloren hat dabei. Und das ist das, was wir heute in der Schulmedizin an allen Ecken sehen. Das ist das System schlechthin, das dualistisch orientiert ist, wo ein Schulmediziner wirklich aus dem tiefsten Inneren dir sagt, er wird dich verstehen, wenn er die Blutwerte hat. Er wird dich verstehen, wenn er Ultraschallergebnisse oder irgendwelche bildgebenden Verfahren hat. Also wenn er die rein stoffliche Seite deiner Existenz in der Hand hat, dann kann er dich verstehen. Und das ist das, wo ich nur den Kopf schüttle und mir denke, unglaublich, wie kann das System, das, dem ich vertrauen möchte, wenn ich krank bin, wie kann das mir entgegnen, es kann mich verstehen über die rein stoffliche Seite meiner Existenz. Wo ich ja selber und wir alle wissen, wenn wir krank werden, dass das natürlich viel mehr ist als nur irgendein körperlicher Zustand. Ja? Das hat Geschichte in vielen Fällen, das ist ein langer Prozess. Und diese Trennung von Körper, Geist und Seele, die halte ich zunächst mal für das größte Problem. Und wenn wir von Hoffnung reden, dann wäre für mich auf jeden Fall mal die Frage, wie bringen wir das zusammen? Wie können wir wieder als Menschheit ganzheitlich unterwegs sein? Wie können wir vor allem Krankheit präventiv begegnen? Für mich ist Hoffnung Prävention und Prophylaxe. Wenn ich krank geworden bin, eine schwere Erkrankung habe, dann wird es schwierig, noch Hoffnung zu haben. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber es ist ja so unglaublich viel verabsäumt worden im Vorfeld, wenn ich den Menschen nicht präventiv begleite, dass er gesund bleibt und damit ja auch Hoffnung hat, dass er gut leben wird und gesund leben wird in der Zukunft. Da ist für mich Hoffnung ganz, ganz tief verankert in einem Zeitthema, dass ich ganzheitlich früh beginne, ein gesundes, gutes, glückliches Leben zu leben und alle meine Möglichkeiten dafür nutze, die mir die Gesellschaft zur Verfügung stellt. Nur die Gesellschaft, in der wir uns befinden, stellt uns unglaublich wenig zur Verfügung. Im Gegenteil, wie wir in den letzten 3 Jahren gesehen haben, das Prinzip der letzten 3 Jahre, um der Pandemie Herr zu werden, war exakt das Gegenteil von dem, was ich jetzt gesagt habe. Die haben doch glatt gemeint, sie können über die Social Distancing, also die Leute auseinanderzubringen, eine Pandemie bekämpfen. Sie haben damit genau das Gegenteil gemacht. Also ich als Psychoneurologe würde 4 Aspekte schon mal ins Feld führen, wissenschaftlich ins Feld führen, wie das Social Distancing die Menschen tötet. Das ist eine lebensbedrohliche Maßnahme. Das mag ein Reduktionist, ein Dualist, ein Schulmediziner alten Schlages, mag das als den Heilsbringer sehen. Und ich kann aber im Gegenteil sagen, das ist absurd und das bringt die Leute um, aus einer psychoneurologischen Haltung heraus. Weil Social Distancing bedeutet, du bringst die Leute auseinander, du behandelst sie wie Maschinen, aber es sind eben keine, es sind Menschen. Und wenn die sozusagen auseinandergehen, dann werden sie erst recht ängstlich. Sie werden depressiv und isoliert und in dem Moment geht ihr zelluläres Immunsystem, das sie brauchen, um mit dem Virus fertig zu werden, in den Keller. Das ist Faktor 1. Faktor 2 ist, würden sie zusammenbleiben, dann würden sie ein gestärktes Immunsystem haben. Wir sehen das in der Natur, in der Herde von Tieren, wenn die unter Gefahr gerät, dann gehen die Tiere zusammen. Auch wenn es am Rand einige erwischt, weil der Wolf vielleicht zuschnappt, aber die Herde an sich ist gesichert und da ist unglaublich viel Immunsystem, das steigt. Das heißt, du hast sozusagen den Gegeneffekt vermieden, indem du die Leute auseinanderbringst, nimmst du ihnen eigentlich das, was sie in der sozialen Gemeinschaft haben, nämlich ein verbessertes Immunsystem. Und jetzt komme ich zum Infizierten, Faktor 3. Der Infizierte wird ja auch isoliert, wenn du den anderen wegbringst von ihm. Das heißt, er fühlt sich plötzlich alleingelassen. Dein Immunsystem sinkt und er wird erst recht krank. Und wenn du ihn nicht in sozialer Beziehung hast, hat er auch nicht die Stärkung des Immunsystems. Also du hast 4-mal einen Faktor, warum wir das als lebensbedrohlich sehen, wenn wir auf Social Distancing gehen. Und das ist eine falsche Medizin, das ist ein falsches Menschenbild, das letzten Endes in dieser Pandemie für meine Begriffe eine Katastrophe hervorgerufen hat, die gar nicht hätte sein müssen. Nix. Da rede ich noch gar nicht von einem Virus, das gar nicht, das angezweifelt wird, ob es das gibt. Das ist mir völlig egal. Mir ist das alles völlig egal. Mir geht es ganz knallhart darum, was sagt die Psychonomologie, was sagt ein anderes Menschenbild? Und das sagt, ihr habt den größten Fehler gemacht, den ihr euch nur vorstellen könnt.
Ja, wenn es denn ein Fehler war, weil eigentlich ist das relativ, würde ich sagen. Und ich habe den Eindruck, man hat die Leute also ein bisschen zerstört dadurch, was du gerade gesagt hast. Dann hat man sie wieder ein bisschen aufgebaut mit Solidarität. Wir gehören doch alle zusammen, wir halten alle zusammen, wir müssen alle den Arm ausstrecken. Und ich glaube, ich sehe jetzt wieder so etwas, also etwas, wo sie Hoffnung schaffen wollen. Also die Entscheider, die das entscheiden, haben erkannt, wie wichtig auch Hoffnung ist. Und die bringen jetzt Leute mit einem gesteuerten Kampf gegen irgendetwas in einer Art Hoffnung. Also wenn ich auf die Straße gehe, dann habe ich geholfen, die Demokratie zu retten. Dann bin ich ein Teil von denen. Das wird auch alles darauf fokussiert. Kai, was denkst du, kann das funktionieren auf Dauer?
Also erstmal wollte ich noch ganz gern auf Christian kurz eine provokante Sache, die wir, glaube ich, auch kurz in dem Film besprochen haben. Ich habe mal, kann es sein, dass eine Gesellschaft tatsächlich krank ist und wenn Menschen in eine Depression kommen, dass es der erste Schritt in den Gesundungsprozess ist? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Christian. Ich glaube, die Frage hatte ich dir gestellt. Und das ist eigentlich das Fantastische, was wir eigentlich gerade erleben können. Wir haben die Möglichkeit, jetzt uns zu erfahren, und zwar nämlich als intuitive Menschen durch diese Krise. Und es ist eine Möglichkeit, durch diese Verhärtung, durch die Verhärtung der Gesundheit, der Gesundheitskrise, des Krieges, auch der wirtschaftlichen Probleme, die wir haben, uns neu zu erfinden, wie in einer Depression. Und aus einer Depression kommt man ja eigentlich heraus, wenn man plötzlich irgendwo wieder diesen Knopf gefunden hat, dass man Hoffnung hat, also dass man sozusagen eine neue Motivation hat. Man hat sich sozusagen, man kommt aus einer Depression am besten raus, wenn man plötzlich sich verändert hat. So kommt man übrigens auch am besten heraus, wenn man krank ist. Wenn man krank ist und sein Leben verändert, in dem Moment entsteht sozusagen ein Gesundungsprozess. Und genau dasselbe ist ja eigentlich auch, wenn wir in diese Welt gucken, das ist ja eine kranke Welt. Wir können ja nicht sagen, dass das, was wir außen sehen, dass das alles gesund ist und dass wir in einer logischen, humanen, demokratischen, fairen Welt leben. Nein, da sind Obdachlose und auf der anderen Seite sind Superreiche, die das einen Dreck schert. Das ist eine Gesellschaft, die an den Obdachlosen vorbeigeht und weiß, irgendwann lande ich da auch, wenn die KI jetzt sozusagen die ganzen Arbeitsplätze wegfegt. Das heißt, es ist eine angstgesteuerte Gesellschaft, die sozusagen komplett irrational ist. Also anders kann ich es gar nicht sagen. Die Grünen schreiben auf ihre Werbeplakate, um gewählt zu werden, wir werden keine Waffen in Krisenherde schicken. Und dann kommen sie an die Regierung und fordern als allererstes schwere Waffen gegen ein Land. Jetzt muss man ja nochmal diesen Wahnsinn sich überhaupt mal klar machen. Die Deutschen sind dafür verantwortlich, dass 27 Millionen Russen im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind. Wie kann ein deutscher Politiker sich hinstellen und schwere Waffen gegen ein Land fordern, wenn das ein Grieche macht, wenn das ein Belgier macht, dann hat das nicht dieselbe Wirkung, als wenn das ein deutscher Politiker macht. Weil was für eine Angst ist in Russland und was für ein also man hat gerade über 50 Jahre oder 70 Jahre das überwunden, dass man den Deutschen verziehen hat. Und plötzlich stellt sich da so ein deutscher Politiker hin und sagt, wir brauchen schwere Waffen gegen Russland. Und, also, und dann das löst ja etwas aus. Das löst ja alle Trauma aus, die es in Russland gibt. Weil jeder Russe hat irgendwo einen Verwandten verloren. Das ist eine Kriegserklärung in einer, die man auch nicht wieder zurückholen kann. Da kann man gar nicht mehr über Frieden reden, weil die Russen in dem Moment nämlich so wütend sind, dass sie das gar nicht rational verstehen können. Und das muss uns einfach klar sein. Wir leben in einer Welt, die total irrational ist und es braucht diesen Gesundungsprozess. Es geht gar nicht anders.
Und ich würde da gerne noch drauf eingehen, weil das ist eigentlich genau der Knackpunkt. Es ist ein Nicht-Lernen aus der Geschichte. Und das kannst du runterbrechen von ganz oben, wo du es jetzt gerade angesetzt hast, im Sinne einer Geschichte, im Sinne einer Katastrophe, die vor 80, 90 Jahren passiert ist. Da sind nicht nur zig Millionen Russen umgekommen, sondern da sind auch noch mal zig Millionen Juden im Holocaust umgekommen. Dieses genau. Land hat offensichtlich nicht gelernt. Es hat nicht aufgearbeitet in der Form, wie wir uns das zu erwarten haben. Ja, da wurde offensichtlich irgendetwas verabsäumt. Und das ist eigentlich auf einer niederen Ebene, passiert das jeden Tag, immer dann, wenn Symptome stattfinden und Symptome letzten Endes immer nur weggemacht werden. Wir sind in der Schule mit grauenhaften, angsterregenden Bildern konfrontiert worden, sodass wir ja mit dem nichts mehr zu tun haben wollen. Das war eigentlich die Aufarbeitung. Ich habe nichts anderes mit. Ich habe nie eine Schulstunde erlebt in den, sage ich jetzt mal, 70er, 80er Jahren, wo ich in der Schule war, wo wirklich versucht wurde zu verstehen, warum die Deutschen in den Krieg gekommen sind in den Zweiten. Warum gab es Eugenik? Was ist mit Rassenhygiene? Was sind das alles für, was waren das für Propagandamaßnahmen? Warum sind die eingesetzt worden? Was sind die tieferen psychologischen Grundlagen dessen, warum ein ganzes Land nach einem schweren Ersten Weltkrieg erneut in einen Zweiten Weltkrieg geführt wird? Was ist denn da eigentlich passiert? Und warum haben so viele Mediziner mitgemacht damals? Das waren 7-mal höhere, also 7-mal mehr wie bei jeder anderen Berufsgruppe.
Weil Mediziner immer mitgemacht haben.
90% der damaligen Mediziner haben indirekt oder direkt an den Gräueln des Dritten Reichs mitgemacht. Niemand fragt sich das. Was ist denn da eigentlich los? Und ich kann nur sagen, ein Menschenbild, das den Menschen als Ware sieht, wie wir es heute sehen, ein Menschenbild, das den Menschen als Objekt sieht, das meint ihn zu verstehen, indem er den Stoff analysiert, dieses Menschenbild muss zu einer menschlichen Katastrophe führen. Und wir haben es vor 80, 90 Jahren gesehen, was passiert. Und wir haben es jetzt in den letzten 3 Jahren wieder erleben dürfen in unserer Generation, was wir nur von den Alten gerade noch mitbekommen haben, die ja kaum geredet haben, weil sie traumatisiert waren und weil es damals überhaupt keine Möglichkeit gab, denen zu helfen. Hätte man ihnen besser helfen können, dann wäre wahrscheinlich nicht ein Wirtschaftswunder draus geworden. Also eine Sublimierung, ein Abwehrmechanismus, den das deutsche Volk gemacht hat, um die Traumata wegzudrücken, sondern es wäre eine saubere, humane Form der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte passiert. Und deswegen, es werden immer nur die Symptome weggemacht. Es wird immer nur Angst gemacht. Wir dürfen das Symptom, das darf es nicht geben. Und wir haben es in der Medizin ja genauso. Wenn du mit einer Krankheit, du hast es vorhin gesagt, wenn du mit einer Krankheit kommst, ob das eine Depression ist oder ob das eine Autoimmunerkrankung ist oder eine Krebserkrankung, dann wird das Ding ja weggemacht. Es wird mit schwersten stofflichen Kanonen geschossen und es wird aber nicht gefragt, warum ist das eigentlich da? Was ist denn da eigentlich los? Was hast du denn in deiner Biografie mitgemacht? Können wir dir irgendwie von der ganzheitlichen Seite her helfen und schauen, dass wir das Symptom lesen lernen, dass wir dich verstehen lernen, warum du jetzt in diesem Moment diese Form einer Krankheit brauchst, um offensichtlich aufzuschreien und zu sagen, ich kann nicht mehr.
Aber es gibt halt immer mehr Leute und es gibt auch immer mehr Mediziner, die auf so einen Weg gehen. Also ich habe das so ein bisschen beobachtet seit den 90er Jahren.
Ja, aber die haben es nie gelernt. Das Medizinstudium ist weltweit gleich und deswegen wundert
sich... Leute, die sich auf ganzheitliche Medizin konzentrieren, die auch vielleicht sich mit anderen Methoden bekannt gemacht haben. Also ich habe in den 90ern schon welche gekannt. Also ja, ich möchte jetzt nicht so, möchte jetzt aus unserem, ein bisschen mit Hoffnung aus unserem Interview rausgehen. Und dann frage ich nämlich den Kai noch, wann kommt denn der Film jetzt raus?
Also wir sind schwer am Arbeiten, wir sind ein kleines Team und wie man ja einfach jetzt auch in dem Gespräch gemerkt hat, ist es ja so, dass das ein sehr komplexes Thema ist. Das heißt, um so einen Film zu erklären, und da kommt ja noch eine ganz, ganz wichtige Frage hinzu, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, ich will jetzt auch kein großes Fass damit aufmachen, aber wir müssen uns einfach mal fragen, ist das nicht auch alles gewollt? Also ist das nicht eine Art jahrhundertelange Manipulation von wenigen? Und jetzt kommen wir eigentlich dann zu der Hoffnung. Im Endeffekt ist es ja so, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass sozusagen alles irgendwo vernetzt ist und dass wir mit allem verbunden sind, dann sind wir natürlich auch ein Teil dieses Systems. Wir sind dieses System, jeder Einzelne. Da gibt es natürlich die, die das Ganze inszenieren und sagen, und Psychologen und Psychiater und KI und Strategien und so weiter erarbeiten, um zu gucken, wie Gesellschaften funktionieren, um sie zu verstehen, wie sie reagieren. Also ich behaupte mal, die Corona-Krise wäre vor 20 Jahren gar nicht möglich gewesen. Die ist erst heute möglich, weil man die Menschen so lange manipuliert hat, dass sie sozusagen so funktionieren. Und dass es einen Aladdin-Rechner gibt, der einfach sagt, Moment mal, das nächste große Geschäft, also Aladdin, der Rechner bei BlackRock, das nächste große Geschäft könnte Pharma sein, wenn ihr das so und so und so macht, ohne Menschlichkeit, also ohne, dass dort ein menschlicher Aspekt drin ist, sondern rein der wirtschaftliche Aspekt. Dann sagt der Aladdin-Rechner, hey, mach doch einfach löst doch einfach eine Krise aus, dann könnt ihr eine Impfung verkaufen und wenn ihr die Impfung verkauft habt, dann werden die Superreichen ganz schnell ihr Vermögen verfünffachen, so wie es viele dann auch tatsächlich getan haben. Das heißt also, im Endeffekt geht es einfach darum, das komplexe Ganze zu verstehen und auch die Möglichkeit, was da oben passiert, aber was ist unser Anteil daran? Unser Anteil ist daran, dass wir mitmachen, dass wir auf diese Fallen reinfallen und ich sage, Moment mal, wir sind doch die 99%. Wir könnten jeden Tag als die 99% friedlich die Welt sofort aus dem Krieg aussteigen, sofort aus diesem Gesundheitsprozess aussteigen und einen Untersuchungsausschuss machen zu dieser Krise, die wir gerade erlebt haben, wenn wir uns nur klar werden, dass wir immer die Mehrheit sind. Und ich behaupte sogar mal, dass nur ein klitzekleiner Bruchteil nötig ist, der sich einig ist, um dieses ganze System zu reflektieren und vielleicht auch zu verändern. Das heißt also, sobald wir uns bewusst werden, dass wir eine unglaubliche schöpferische Kraft haben und eine unglaubliche intuitive Ausgeglichenheit und wie du das auch vorhin schön gesagt hast, du bist angstfrei seit der Corona-Krise. Ja, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir Möglichkeit haben, also etwas zu verändern, dann sind wir angstfrei. Das heißt also, dann ist das sozusagen wie diese Herde, die sich einfach zusammenstellt und etwas verändert. Tun wir aber nicht. Noch nicht mal die Schwurbler schaffen es, zusammenzuarbeiten. Noch nicht mal die Schwurbler. Also ich habe ja ein Projekt, das nennt sich X-Million. Und da habe ich gesagt, okay, es ist möglich, mit einem ganz klitzekleinen Guerilla-Marketing-Kampagne das gesamte politische System ins Kippen zu bringen. Das bedeutet, also wie funktioniert das? Ich habe gesagt, okay, die Basis ist jetzt mal eine Partei. Ich bin jetzt auch kein Parteienfan, aber das ist eine Partei, die versucht sich, da sind viele neue Einflüsse und die versucht jetzt ganz einfach nicht auf Wahlen zu setzen, sondern auf Mitglieder. So, auf Mitglieder guckt kein Mensch. Die SPD, die CDU haben ihre Mitglieder, zwei Drittel ihrer Mitglieder die letzten 10 Jahre oder 20 Jahre verloren. Das heißt, es sind nur noch klitzekleine Parteien mit 300.000 Mitgliedern. So, wenn wir uns jetzt einig wären, 15 Millionen Menschen haben sich nicht geimpft, 15 Millionen sind mittlerweile durch ganzen wirtschaftlichen Krisen genervt oder durch den Krieg, dann haben wir 30%. Das heißt, nur 0,5% müssten sich einigen, um 150.000 Menschen zusammenzubringen, die einfach mal spontan, ohne großes Risiko in eine Partei eintreten und dann die drittgrößte Partei in Deutschland sind. Aber nur 1% bräuchten wir, um die größte Partei in Deutschland zu sein. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, was dann passiert. In dem Moment würde das ganze System sozusagen ins Kippen kommen.
Aber hältst du das wirklich für möglich?
Natürlich, wenn wir uns endlich mal bewusst werden.
Ja, hätte Fahrradkette.
Das Problem sind. Wir sind das Problem. Wir sind genauso das Problem wie diejenigen, die daran profitieren, wie die Oligarchien, die einfach uns ausnutzen und auch die Bodenschätze. Wir sind genauso die 99%. Wir müssen uns so bewusst werden, wir sind Schöpfer. Wir können jederzeit, in jedem Tag diese Welt befrieden, wenn wir es nur wollen. Das heißt, was will denn 0,5% oder 1% der Oligarchien dagegen machen, wenn wir uns plötzlich bewusst werden, wir sind schöpferische Kraft und können morgen sozusagen das verändern?
Ja, ich meine, es gibt ja Beispiele, die Französische Revolution zum Beispiel. Ne? Das sind die Armen, die nichts mehr zu essen hatten, sind aufgestanden und damit war alles hinweggefegt, was reich und schön war. Also
es Kuchen statt Brot. Ne? Also diese Dekadenz, in der leben wir im Moment.
Das hat sie übrigens nie gesagt, dass Marie Antoinette, das war Propaganda gegen sie damals. Okay, das ist man heute relativ sicher. Ganz kurze Frage, bitte in 4 Worten, wann kommt der Film?
Ja, also deswegen wollte ich eigentlich beschreiben, es ist ein unglaublicher Prozess, den man nicht irgendwie zerstören darf. Das heißt, ich habe alles dran gesetzt, diesen Monat diesen Film rauszubringen. Das klappt einfach nicht, weil einfach immer wieder auch neue, wichtige Bausteine dazukommen.
Nächsten Monat?
man dann sagen, so, jetzt ist Schluss. Und dieser Schluss, schätze ich mal, wird im Mai, ich denke mal, vielleicht aber sogar auch im Juni erst sein. Und diese Zeit möchte ich mir nehmen, um einen guten Film zu machen, so wie bei 100 Ärzten, dass wir einen Film machen, der etwas sehr Komplexes einfach erzählt und einfach auch wirklich Hoffnung macht. Nämlich, dass wir die 99% sind. Und dass wir, und da habe ich ja jetzt schon mal auch einen Spoiler gemacht, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, die Welt zu verändern. Diese Hoffnung sollten wir uns nicht nehmen lassen. Das ist einfach so mein...
Perfektes Schlusswort, mein Lieber. Danke. Vielen Dank, Kai und Christian, für eure Analysen. Wir sind aber, haben wir echt einen Ritt durch alle möglichen Themen gemacht. War aber hochspannend. Und auch danke für die mutmachenden Gedanken, die auch hin und wieder aufgeblitzt sind. Sehr schön. Und natürlich alles Gute für den Film. Sagt Bescheid, wenn er rauskommt, dann powern wir den noch ein bisschen über die Social Network. Ja, mögen ihn viele sehen. Danke, dass ihr da wart.
An euch beide, dass ihr da mitgemacht habt und dass ihr so ein Projekt auch unterstützt. Wir müssen zusammenhalten.
Richtig. Ich denke mal, das ist die Hoffnung. Wir sind die 99%.
So sieht's aus. Genau.
Tja, Leute, die Wahrheit stirbt zuerst, die Hoffnung zuletzt. Und es macht überhaupt keinen Sinn, sie sterben zu lassen. Wir wissen ja nicht, was nächstes Jahr ist. Wir wissen ja noch nicht mal, was morgen ist. Also mir helfen mein Hund, Freunde, Bewegung, Wald und ein gutes Essen und Humor natürlich. Lasst uns niemals und auf gar keinen Fall den Humor verlieren. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.